Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Im Zentrum heute Abend der Sparplan zur Rettung Griechenlands. Es war ein Straßenfeger, der Auftritt des Regierungschefs an Radio und Fernsehen.
Σήμερα βλέπουμε ότι η φωτιά απειλεί να εξαπλωθεί.
Wir sehen heute, dass das Feuer sich ständig ausweitet. Die Kosten, dieses Feuer zu löschen, werden sehr viel höher sein als erwartet. Giorgos Papandreou verkündete den Griechinnen und Griechen, was auf sie zukommt in den nächsten Jahren. Wie gespart werden soll als Voraussetzung dafür, dass die anderen Euro-Länder Griechenland aus der Klemme helfen. Sonst noch in dieser Sendung Klimagespräche in Bonn. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Drei Dinge stehen im Zentrum beim griechischen Sparprogramm. Weniger Lohn, weniger Rente, höhere Steuern. Das Wichtigste gleich zu Beginn im Beitrag von Barbara Wittmer.
Das Sparpaket sieht vor, dass Griechenland seine Staatsausgaben bis 2013 um 30 Milliarden Euro kürzt. Ziel ist es, das riesige Haushaltsdefizit von zurzeit fast 14% bis in 4 Jahren wieder unter die erlaubte EU-Marke von 3% zu drücken. Für alle Staatsbediensteten bedeutet das 8% weniger Lohn und gekürzte Zulagen. Zudem gibt es tiefere Altersrenten, wenn sie mehr als 2.500 Euro betragen, und das Rentenalter soll steigen. Auf der Einnahmenseite will Griechenland diverse Steuern erhöhen. So soll bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres die Mehrwertsteuer heraufgesetzt werden. Griechische Gewerkschaften haben bereits Widerstand gegen das Sparpaket angekündigt. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel befürwortet derweil den ausgehandelten Rettungsplan. Deutschland wird sich maßgeblich am Hilfspaket beteiligen.
Das griechische Sparprogramm in Kürze. Wir kommen später in der Sendung ausführlich darauf zurück. Zunächst jetzt die anderen wichtigen Ereignisse des Tages im Nachrichtenüberblick mit Silvan Fischer.
Der New Yorker Gouverneur David Paterson hat den versuchten Bombenanschlag auf dem Times Square in Manhattan als Terrorakt verurteilt. Wie er hinter dem gescheiterten Anschlag vermutet wird, ließ Paterson offen. In New York war letztmals 1993 ein Autobombenanschlag verübt worden. Damals hatten islamistische Terroristen einen mit Sprengstoff beladenen Lieferwagen in der Parkgarage unter dem World Trade Center in die Luft gesprengt. 6 Menschen starben und über 1.000 wurden verletzt. Im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo haben offenbar ugandische Rebellen ein weiteres Massaker verübt. Laut UNO-Angaben wurden im Februar rund 100 Bewohner eines Dorfes nahe der Grenze zu Uganda umgebracht. Für das Massaker verantwortlich seien ugandische Rebellen der sogenannten Widerstandsarmee des Herrn, die für einen Gottesstaat kämpft. Im vergangenen Dezember hatten die Rebellen in derselben Region mehr als 300 Menschen umgebracht und weitere 250 verletzt. Nach dem zweiten Wahlgang in die Nidwaldner Kantonsregierung steht fest, dass diese ausschließlich von bürgerlichen Politikern besetzt wird. Gewählt wurden in dieser zweiten Runde Yvonne von Deschwanden, FDP, und Alois Bessig, CVP. Die Grünen sind nicht mehr im Nidwaldner Regierungsrat vertreten. Die Nidwaldner Kantonsregierung setzt sich somit zusammen aus 3 FDP, 2 CVP und 2 SVP-Vertretern. Die Glarner Landsgemeinde hat das Stimmrecht für Ausländer klar abgelehnt. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sollen im Kanton Glarus nicht gratis benutzt werden dürfen. Die Stimmberechtigten folgten mit ihren entscheidenden Empfehlungen von Regierung und Parlament. Den Antrag für ein Stimmrecht für Ausländer hatten 80 Personen eingereicht, mit dem Argument, wer in Glarus lebe, arbeite und Steuern zahle, solle auch mitbestimmen können. Bei einem Ja wäre Glarus der erste Deutschschweizer Kanton mit einem Ausländerstimmrecht gewesen. Im Zusammenhang mit den 1. Mai-Krawallen hat die Polizei in der Stadt Zürich rund 350 Personen festgenommen. Mehr als 80 der Festgenommenen müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Laut der Stadtpolizei Zürich ist der größte Teil von ihnen inzwischen wieder freigelassen worden. Die meisten sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Der Sachschaden an den 1. Mai-Krawallen ist laut Angaben der Polizei in diesem Jahr in Zürich gering ausgefallen. Der 17-Jährige, der von einem Stein getroffen und am Kopf verletzt wurde, habe das Spital wieder verlassen können, hieß es weiter. Der Schweizer Pavillon mit seiner Sesselbahn ist ein Publikumsmagnet an der Weltausstellung in Shanghai. Am ersten Tag der Weltausstellung besuchten rund 9000 Personen den Schweizer Pavillon, sagte eine Sprecherin des Projekts. Vor keiner anderen Länderausstellung war die Warteschlange gestern Abend länger, wie die offizielle Statistik der Expo zeigt. Der Direktor des Schweizer Pavillons sagte, die Kapazität des Sessellifts könne noch erhöht werden. Ziel sei es, innerhalb der nächsten 2 Wochen den enormen Andrang besser bewältigen zu können. In der Fußball-Super League waren heute die Spitzenmannschaften im Einsatz. Es gab zwar viele Tore, aber keine Änderung ganz oben in der Tabelle. Beat Sprecher.
In der Schweizer Super League bleibt die Spannung an der Spitze erhalten. Beide Meisterkandidaten erledigen heute ihre Aufgaben souverän. Der FC Basel setzte sich gegen Bellinzona mit 4:0 durch. Marco Streller und Scott Chipperfield erzielten je 2 Tore. Auch Lieder Ibe kam zu einem letztlich ungefährdeten Sieg. Die Berner bezwangen auswärts den FC Zürich mit 2:0. Bienvenue und Hochstrasser ließen sich als Torschützen feiern. Im 3. Spiel des Tages bezwang Luzern den FC Aarau mit 4:0. Somit bleibt die Situation an der Spitze und auf den Abstiegsplätzen unverändert. Ibe bleibt Leader mit 3 Punkten Vorsprung auf Basel und Aarau ist weiterhin das Tabellenschlusslicht mit 2 Punkten Rückstand auf Bellinzona. Kunstturnen, die Schweizerin Ariela Käslin konnte ihren Europameistertitel im Pferdsprung nicht verteidigen. Bei den Europameisterschaften im englischen Birmingham klassierte sie sich im Sprungfinale nur auf dem 5. Schlussrang. Den Sieg sicherte sich die Russin Jekaterina Kurbatova. Motorrad, für Tom Lüttiging heute eine lange Wartezeit zu Ende. Nach 22 Monaten stand er erstmals wieder auf einem Podest. In der Moto2-Klasse belegte er den 3. Platz. Den Sieg verpasste der Emmentaler nur knapp. Der Spanier Toni Elias war 0,3 Sekunden schneller.
Beat Sprecher. Das Wetter. Morgen regnet es in der ganzen Schweiz zeitweise, im Osten und Süden teils kräftig. Die Schneefallgrenze liegt im Norden um 1600 und im Süden um 2000 Meter. Die Temperatur im Norden um 12, im Süden um 15 Grad. Am Dienstag ist es erneut meist bewölkt und zeitweise regnet es. Im Tessin gibt es teils intensive Niederschläge. Die Temperatur im Norden 10, im Süden 14 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Im weiteren Verlauf der Sendung reden wir vor allem über die bitteren Pillen, mit denen Griechenland kuriert werden soll, und über die Gegenleistung für diese Rosskur aus den Kassen der Euroländer und vom Währungsfonds. Wir berichten aus Athen, schalten nach Brüssel und analysieren im Gespräch hier im Studio. Griechenland will also sein Defizit drastisch reduzieren, muss es auch unter dem Druck der anderen Euroländer und des Währungsfonds. Von derzeit 13,7% des Bruttoinlandproduktes soll das Defizit innerhalb von 4 Jahren runter auf 3%. Damit wäre Griechenland innerhalb der Eurozone ein Musterschüler. Vorgesehen sind Steuererhöhungen, Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst und weniger Rente. Zunächst der Bericht von Werner van Gent in Athen.
Ministerpräsident Yorgos Papandreou hatte heute Morgen vorgesorgt. Das staatliche Fernsehen war aufgeboten worden, um ausnahmsweise den Auftakt der außerordentlichen Kabinettssitzung live auszustrahlen. Wie in einer Schulklasse hörten sich die Regierungsmitglieder an, was Papandreou zum Abschluss der Verhandlungen mit dem IWF und der Europäischen Union zu sagen hatte. Griechenland befände sich heute an einer historischen Kreuzung. Man habe die Wahl zwischen dem Bankrott und der Rettung des Landes. Dabei gäbe es gar keine andere Wahl als die Rettung des Landes. Die Verhandlungen seien hart gewesen. Immerhin hätte die Regierung erreicht, dass die Löhne und Gehälter im Privatsektor nicht angetastet würden. Umso besorgter reagierten die Beamten. Dort will die Regierung insgesamt bis zu 30% der Lohnkosten kürzen. Bereits hat die ADD, die Gewerkschaft der Angestellten im öffentlichen Dienst, ab morgen Proteststreiks angekündigt. Dennoch ist das nun vorgelegte Sparprogramm milder ausgefallen, als von vielen befürchtet wurde. Massenentlassungen im öffentlichen und im semi-öffentlichen Sektor sind nicht vorgesehen, während bei der Altersvorsorge vor allem die höheren Renten von Kürzungen betroffen sind. Das Rentenalter im öffentlichen Dienst soll stufenweise angehoben werden. Ferner soll die Altersrente aufgrund aller in einem Arbeitsleben verdienter Gehälter ermittelt werden und nicht aufgrund des zuletzt verdienten Gehaltes. Häufig hatten sich Angestellte im öffentlichen Dienst bereits mit 55 Jahren pensionieren lassen, nachdem sie, ebenfalls nicht selten, aufgrund politischer Kriterien in die höchste Gehaltsstufe aufgestiegen waren. Kernpunkte des Sparprogramms bilden Ausgabenkürzungen in Höhe von 30 Milliarden Euro, verteilt über die kommenden Jahre, sowie zusätzliche Steuereinnahmen. So wird ab sofort die Mehrwertsteuer von 21% auf 23% erhöht. Kräftig zunehmen werden auch die Benzin- und Tabakabgaben. Die Regierung will damit möglichst bald einen Überschuss generieren und so allmählich das Vertrauen der Märkte zurückerobern. Finanzminister Papa Konstantino: Ziel des Programms sei nicht, dass Griechenland aufhöre, am internationalen Markt Geld zu leihen. Das Ziel sei vielmehr, Zeit zu gewinnen, um dann unter normalen Bedingungen zu den Märkten zurückzukehren. Bei der anschließenden Medienkonferenz stellt eine Journalistin jene Frage, welche die Griechen und Griechinnen in diesen Tagen immer wieder stellen. Was soll mit den Politikern geschehen, welche für die Misere verantwortlich sind? Papa Konstantino:
Die Regierung habe inzwischen zu Genüge bewiesen, dass sie nicht davor zurückschrecken werde, diejenigen zu bestrafen, welche die Verantwortung tragen, auch wenn dies manchmal sehr zeitraubend sein könne.
Ob die harten Sparmaßnahmen erfolgreich sein werden, dürfte vor allem davon abhängen, ob es der Regierung Papandreou gelingt, das völlig angeschlagene Vertrauen in die Politik wieder einigermaßen herzustellen. Dabei bleibt Griechenland unter Beobachtung. Alle drei Monate werden die Inspekteure des IWF und der EU prüfen, ob das Sparprogramm tatsächlich eingehalten wird. Wenn nicht, könnte es immer noch zur Zahlungsunfähigkeit des Landes kommen.
Soweit Werner van Gent. Wir haben das griechische Sparprogramm noch ein bisschen genauer angeschaut mit unserem Korrespondenten, und zwar im Gespräch. Obwohl es in einigen Bereichen nicht ganz so schlimm kommt wie befürchtet, ist es doch sehr hart, was da auf die Griechen zukommt, und es trifft alle Lebensbereiche.
Ja, es trifft ganz Griechenland, das ist ganz klar. Finanzminister Papa Konstantino hat heute nochmal gesagt, dass wir ein negatives Wachstum von 4%, also -4% haben werden. Das trifft alle Bereiche der Gesellschaft. Es trifft vor allem aber die öffentlichen Angestellten. Aber wenn man weiß, dass im direkten und im indirekten öffentlichen Sektor fast 1 Million Menschen arbeiten und davon dann insgesamt rund 3 Millionen Menschen abhängig sind auf eine Gesamtbevölkerung von 11 Millionen, dann ist es ganz klar, dass die ganze Bevölkerung, die ganze Gesellschaft wirtschaftlich diese Maßnahmen zu spüren bekommen wird.
Auch die reichen Griechen sind ja auch betroffen, Stichwort Luxussteuer.
Luxussteuer ist natürlich sehr wichtig. Fast noch wichtiger ist etwas, was heute fast beiläufig erwähnt wurde. Papa Konstantino hat gesagt, dass der IWF Griechenland helfen werde, ein Steuersystem auch computermäßig zu installieren, womit Steuerhinterziehung bekämpft werden könne. Weil das ist ja genau das Problem, dass sehr viele reiche Griechen, Ärzte, Anwälte und so weiter und so fort bis jetzt Minimalgehälter deklariert haben und dementsprechend wenig Steuern bezahlt haben. Und der IWF hat von Anfang an darauf bestanden, dass da ein enormes Potenzial vorliegt.
Die Lohnkürzungen, die betreffen den öffentlichen Dienst, nicht den Privatsektor, aber trotzdem ist der betroffen, der Privatsektor. Der Kündigungsschutz soll nämlich gelockert werden. Um was geht es da? Soll der Privatsektor einfach wettbewerbsfähiger werden?
Es soll wettbewerbsfähiger werden. Es ist natürlich so, dass in den letzten 5-6 Jahren das Lohnniveau sehr stark im Vergleich zu Europa zugenommen. Aber es gibt auch die Kündigungsschutzregeln, die wurden immer wieder von Gewerbetreibenden angegriffen, von der Industrie auch. Man hat gesagt, es lohne sich gar nicht, neue Leute anzustellen, wenn man sie nicht mehr loswerde, wenn es dann weniger Umsätze gäbe. Also der Kündigungsschutz ist natürlich etwas, was die Gewerkschaften erreicht haben. In Kämpfen, und da müssen sie jetzt zum Teil darauf verzichten.
Weshalb hört man im Zusammenhang jetzt mit diesem Sparprogramm nichts von Kürzungen im Bereich Infrastruktur oder vor allem auch im Bereich der Verteidigung?
Nun, man hat gesagt, 30 Milliarden werden in den nächsten Jahren eingespart. Man hat das nicht genau aufgezählt, aber es ist ganz sicher, es war in den letzten Monaten immer wieder die Rede davon, dass Griechenland viel zu viel für die Verteidigung ausgibt, nämlich fast 5% des Bruttoinlandproduktes im Vergleich zu etwas mehr als 2% im europäischen Durchschnitt. Also auch da ein großes Potenzial, aber das ist natürlich schon allein aufgrund der Spannungen mit der Türkei nicht etwas, was man gern an die große Glocke hängt.
Alles in allem also ist das eine
große Rosskur, die da auf Griechenland zukommt, da stellt sich die Frage, kann die Regierung das durchsetzen?
Das ist eine richtige Frage, die stellt jedermann sich. Aber ich glaube, es bleibt gar nichts anderes übrig. Denn dieses Programm wird alle 3 Monate kontrolliert, wird überprüft. Und wenn es nicht eingehalten wird, dann gibt es keine neuen Kredite. Also die Regierung kann gar nichts anderes tun, als mit diesen Maßnahmen oder mit neuen Maßnahmen, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu sorgen, dass dieses Programm den angepeilten Sparertrag erreicht. Also sie hat gar keine andere Möglichkeit.
Das war Werner van Gent in Athen. Mit diesem Sparprogramm im Fluggepäck ist Papandreou am Nachmittag nach Brüssel gereist, zu den Finanzministern der Eurogruppe. Zentrale Frage hier, was erhält Griechenland als Gegenleistung für diese Rosskur? Milliardenkredite, klar, aber wie viel und wann und zu welchen Bedingungen? Für den frühen Abend war eine Medienkonferenz erwartet worden in Brüssel. In der Sendung vor einer Stunde war es noch nicht so weit. Wie sieht es jetzt aus, Urs Bruderer? Sie verfolgen das für uns. Weiß man mehr?
Man weiß immer noch nicht mehr. Man weiß nur, dass man mit Verspätung angefangen hat. Also diese Verzögerung darf man auch nicht interpretieren wollen. Bekannt ist nur, was am Rand des Treffens gesagt wurde von vielen Politikern, nämlich dass das Paket, das man geschnürt habe, ein gutes sei. Insbesondere hat das auch der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble gesagt. Also, und Deutschland war ja lang, hatte die meisten Bedenken gegen diese Hilfe. Ich nehme also an, dass wir demnächst ein Ja der Eurogruppenländer zur Hilfe für Griechenland hören werden.
Kann man es denn skizzieren, dieses Paket, wie es in etwa aussehen wird? Was ist da drin und wer übernimmt wie viel?
Ja, das kann man. Also fürs erste Jahr wurde das Paket ja schon vor 3 Wochen umrissen. Das sind ungefähr 45 Milliarden drin, wie wir wissen. Das wird zu 2 Dritteln, werden das die Euro-Länder tragen, zu 1/3 der IWF. Und ich nehme jetzt mal an, dass wir, da wir heute über ein 3-jähriges Programm sprechen, diese Zahlen einfach mal 3 rechnen darf. Also es werden etwa 120 Milliarden für Griechenland erwartet, wieder zu 2 Dritteln von den Euro-Ländern, zu 1/3 vom IWF getragen.
Und zu welchen Bedingungen wird Griechenland dieses Geld, diese Kredite kriegen? Lässt sich dazu schon etwas sagen?
Genau, das ist kein Geschenk, das sind Darlehen, da gibt es Zinsen. Sie werden mehr für die Gelder der Euro-Länder bezahlen müssen als für IWF-Gelder, aber viel weniger, als sie an den Finanzmärkten bieten müssen. Das sind die wichtigen Zinsbedingungen. Und vor allem, das hat Werner van Gent schon gesagt, sind die Darlehen an eine sehr strenge Kontrolle gebunden. Alle 3 Monate werden IWF und EU den Griechen über die Schulter schauen und kontrollieren, ob die Spar- und Reformmaßnahmen auch wirklich umgesetzt werden.
Das sind ja jetzt erstmal die Finanzminister in Brüssel, die da über diese Sparprogramme brüten. Wie geht es denn weiter, wenn einmal klar ist, wie viel es da geben soll? Das muss ja dann auch noch durch die einzelnen Länder, also in den einzelnen Ländern abgesegnet werden, in den Parlamenten zum Teil auch, bis das Geld fließt.
Genau. Der Beschluss muss heute einstimmig fällen. Man will das Paket starten und dann müssen alle Länder einzeln quasi die Auszahlung aufgleisen. Und das geht in den meisten Ländern, wird das einen Parlamentsbeschluss brauchen, aber ganz viele Länder haben auch schon signalisiert, dass sie das sehr schnell durchziehen möchten, insbesondere auch Deutschland. Da gibt es Hinweise darauf, dass man das innerhalb einer Woche so weit haben möchte, dass das juristisch unter Dach und Fach ist und bezahlt werden kann, respektive ausgeliehen werden kann.
Besten Dank, Urs Bruderer, das war unser Korrespondent in Brüssel. Griechenland hat also gesagt, wie es sparen will. Da stellt sich die Frage, bringt das den Finanzmärkten die gewünschte Stabilität, das Vertrauen zurück? Das habe ich Barbara Wittmer von der DRS Wirtschaftsredaktion gefragt.
Dieses Rettungspaket, das jetzt geschnürt wird, ist sicher ein klares und deutliches Signal von der Politik und vom Währungsfonds an den Finanzmarkt. Griechenland wird nicht fallen gelassen, Griechenland soll neues Geld erhalten, es wird den Liquiditätspass überwinden können, es wird also die Schulden, die Mitte Mai fällig werden, begleichen können. Griechenland tritt auch nicht aus dem Euro aus, verpflichtet sich aber im Gegenzug zu drastischen Einschnitten bei den Löhnen und Renten und will die Steuern erhöhen. Jetzt wissen also die Investoren, Griechenland geht nicht heute oder morgen bankrott. Und die Banken, die Kredite ausstehend haben oder auch die Anleger, die griechische Staatspapiere besitzen, die können jetzt aufatmen, bringt sicher jetzt etwas Stabilität an die Finanzmärkte. Man hat das auch bereits am Freitag gesehen, als erste Umrisse dieses Paketes durchsickerten. Das wirkte quasi als Beruhigungspille.
Von einer möglichen Umschuldung war ja auch immer wieder die Rede im Zusammenhang mit Griechenland, also dass man den Griechen einen Teil der Schulden erlässt oder dass man die Bedingungen ändert für den Schuldendienst bei den Fristen oder den Zinsen. Ist das jetzt auch vom Tisch?
Also da bin ich etwas weniger optimistisch, wenn man sich dieses Paket jetzt anschaut, so ist es doch eine schwere Belastung für die griechische Volkswirtschaft. Die tieferen Löhne und Renten, die werden einen tieferen Konsum bringen. Gleichzeitig gibt es höhere Steuern. Auch das wird den Konsum beschränken und es wird auch die Investitionen bei den Unternehmen drücken. Unter diesen Rahmenbedingungen wird es für Griechenland noch schwieriger, diese Schuldenlast, die es zu tragen hat, zu tragen. Und man muss sich dann auch fragen, wo soll dieser Wachstumsschub herkommen, der Griechenland aus der Krise tragen soll. Deshalb scheint es mir nicht ausgeschlossen, dass halt das Szenario, das man in letzter Zeit auch häufig diskutiert hat, dann doch zum Tragen kommt, nämlich dass man jetzt Griechenland stabilisiert, die aktuelle Finanzsituation stabilisiert, um dann unter weniger Druck in ruhigeren Zeiten halt doch über eine Umschuldung zwischen Griechenland und den Schuldnern zu verhandeln. Also jetzt haben wir vielleicht eine Verschnaufspause, aber ich denke, die Geldgeber werden wohl doch nicht ganz so ungeschoren aus dieser Krise hervorgehen.
Zu diesen Geldgebern gehört auch die Schweiz, obwohl sie nicht in der EU ist. Inwiefern ist die Schweiz beteiligt an dieser Rettungsübung?
Als Nicht-EU-Mitgliedsland ist die Schweiz natürlich nicht am Teil des EU-Hilfspaketes beteiligt, aber die Schweiz ist Mitglied beim Internationalen Währungsfonds und dieser hat ja auch bereits Hilfe zugesagt. Vielleicht sprechen wir da etwa von 20 Milliarden, man kennt die Zahlen noch nicht genau. Noch ist in der Schweiz kein formelles Gesuch des IWFs eingetroffen, dass sich die Schweiz bitte an dieser Rettungsaktion beteiligen soll, aber man kann davon ausgehen, dass dieses Gesuch noch kommt und dass sich die Schweiz dann auch an diesem Notkredit beteiligt. Die Schweiz hat einen Stimmrechtsanteil von 1,6%. Wir sprechen da vielleicht von etwa 400 Millionen Franken, die dann fällig werden könnten.
Unsere Währung, der Schweizer Franken, der ist stark, der ist hart. Das ist ein Problem für Export, für Tourismus. Was passiert mit dem jetzt nach dieser Rettungsübung?
Also man hat am Freitag gesehen, als sich die Umrisse des Rettungspaketes abgezeichnet haben, das hat den Euro stabilisiert. Das könnte dann auch für die Märkte heißen, dass jetzt der Aufwertungsdruck auf den Franken etwas zurückgeht. Die Nationalbank hat ja in letzter Zeit offenbar heftig interveniert. Sie hat Franken verkauft und Euro gekauft, um zu verhindern, dass der Franken noch stärker wird. Jetzt kann sie sich dann vielleicht doch etwas zurücklehnen und zuschauen, was abgeht an den Märkten. Aber dass wir mit dem Euro wieder auf über 1,60 zurückkommen, das scheint mir im Moment auch nicht realistisch. Eher bleiben wir irgendwo bei 1,45.
Das war Barbara Wittmer von der DRS Wirtschaftsredaktion. Die große UNO-Klimakonferenz vom vergangenen Dezember in Kopenhagen endete enttäuschend. Nun treffen sich Minister und hochrangige Vertreter von gegen 50 Staaten in Bonn, um neue Bewegung in die Sache zu bringen. Bloß die Forderungen von armen und reichen Ländern punkto Klimaschutz liegen nach wie vor weit auseinander. Thomas Häusler hat mit Vicente Yu über die Aussichten dieser neuen Runde gesprochen. Yu arbeitet am South Center, einem Strategie-Think-Tank der Entwicklungsländer in Genf.
Die Wunden von Kopenhagen sind nach wie vor tief. Statt eines Klimaschutzvertrags gab es nur eine unverbindliche Erklärung und die wurde erst noch von einer exklusiven Ländergruppe durchgeboxt. Das hat das Vertrauen der Entwicklungsländer schwer beschädigt. Am ersten UN-Klimatreffen seit diesem Eklat, Mitte April in Bonn, seien nun aber Reparaturversuche gemacht worden, sagt Vicente Yu.
The official process for the climate negotiations is going to be restarted on the basis of the process that was used.
Alle Staaten hätten sich zu den Spielregeln der UNO bekannt. Also keine Geheimverhandlungen mehr wie in Kopenhagen, sondern Gespräche, an denen alle 193 Länder teilnehmen. Ob das allerdings mehr ist als pure Seelenmassage von Seiten der Industrieländer, das bleibt fraglich. Wichtige Verhandlungsführer wie Todd Stern von den USA haben wiederholt bekräftigt, dass der UNO-Prozess viel zu kompliziert sei. So können denn die zaghaften atmosphärischen Verbesserungen nicht darüber hinwegtäuschen. An den zugrunde liegenden Meinungsverschiedenheiten habe sich nichts geändert, sagt Vicente Yu.
Developed countries need to scale up what they have put on the table so far in terms of mitigation commitments.
Die Industriestaaten müssen mehr Klimagase reduzieren, als sie bisher angeboten haben. Das forderten Entwicklungs- und Schwellenländer nach wie vor. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit. Dazu sind aber die Industrieländer nur bereit, wenn die schnell wachsenden Schwellenländer China, Brasilien und Indien sich ebenfalls zum Klimaschutz verpflichten. Nach Einschätzung von Vicente Yu vom Strategie-Think Tank South Center wird es dazu nicht kommen.
No one wants to have to go back to their own electorate and say, okay, we have a deal and this deal implies that we keep ourselves poor.
Noch seien in diesen aufstrebenden Schwellenländern hunderte Millionen Menschen arm. Und kein Politiker wolle einem Deal zustimmen, der seine Wähler zur Armut verdamme, weil er sein Land zu übergroßen CO2-Reduktionen verpflichte. Angesichts dieser Verhandlungsblockade nehmen die Versuche zu, statt eines umfassenden Klimavertrages Einzellösungen zu finden. Die Industrieländer setzen dabei auf Geld. Zum Beispiel soll Hilfe für die Anpassung an den Klimawandel die Entwicklungsländer zu Kompromissen bewegen. Oder eben hat das Klimaberatungsgremium der deutschen Regierung vorgeschlagen, die EU solle eine Allianz mit Ländern wie Indien, Brasilien und den Malediven schließen, um ihnen ganz konkret beim Klimaschutz zu helfen. Dies soll Fortschritte bringen, auch wenn die größten CO2-Produzenten USA und China weiterhin nicht zu Zugeständnissen bereit sein sollten. Vicente Yu hält diese Idee allerdings für gefährlich, auch wenn sie wohl gut gemeint sei.
If the EU, for example, decides to focus on country A, B, C, but not have to do anything at all with country X, Y and Z, then that would look very much as if the EU is trying to play favorites among developing countries.
Länder außerhalb der Allianz könnten so den Eindruck erhalten, die EU wolle die Entwicklungsländer spalten. Und das würde wohl den Graben zwischen den beiden Lagern noch weiter aufreißen. Die 50 Umweltminister, die sich nun für 3 Tage bei Bonn treffen, wollen genau solche Fragen erörtern. Dabei werden sie auch ausloten, welche Ziele bis zu den nächsten großen Klimaverhandlungen in Cancun erreichbar sind. Vicente Yu rät dazu, man solle lieber zugeben, dass die Zeit noch nicht reif sei für ein Abkommen. Anstatt aus Verzweiflung eine Scheinlösung zu erzwingen, die wieder so viele Länder so tief verärgert wie die Erklärung von Kopenhagen. Denn dann würde die totale Verhandlungsblockade drohen.
Das war Thomas Häusler. Die Wahlen ins britische Parlament vom kommenden Donnerstag könnten, wenn es nach den kühnsten Träumen der Scottish National Party geht, die letzten in Schottland gewesen sein, denn die in Schottland regierenden Nationalisten liebäugeln mit einem Unabhängigkeitsreferendum und mit einer Vergrößerung des schottischen Territoriums im Süden an der Grenze zu England am Grenzfluss Tweed. Joe Shelbert hat Berwick-upon-Tweed besucht.
The river between Scotland and England is called Tweed. So steht es im Englischbuch, aber es stimmt nicht. Denn das Zentrum von Berwick liegt nördlich des Flusses und gehört zu England. Die Scottish National Party hat die Stadt deshalb aufgerufen, zu Schottland zu kommen. Man würde sie mit offenen Armen empfangen. Doch Isabel Hunter, Stadt- und Bezirksrätin von Berwick, weist die Einladung zurück. Wenn Berwick nördlich des Tweed schottisch werde, so Isabel Hunter, würden die anderen Stadtteile ihres Zentrums beraubt. Zudem sei das überhaupt viel zu kompliziert. Bis das alles juristisch geklärt und auf den Weg gebracht sei, vergingen Jahre und bis dahin würden sich auch die jetzigen Befürworter in der Stadt wieder nach England zurücksehnen. Michael Ross stammt aus Schottland und sähe Berwick gerne als Teil seiner alten Heimat. Das mit der Tweed-Grenze sieht er nicht so eng.
The river Tweed is the border.
Natürlich sei der Tweed die Grenze, aber wenn es denn soweit wäre, müssten auch die südlichen Stadtteile und ein paar englische Dörfer zu Schottland kommen. Das sei auch für die praktischer, meint er. Mag sein. Immerhin haben Umfragen ergeben, dass eine Mehrheit der Stadtbewohner zu Schottland wechseln möchte. Allerdings, wie Isabel Hunter meint, nicht weil das Herz schottisch schlage, sondern weil Schottland die besseren Bedingungen biete. Alterspflegeheime etwa seien dort gratis und die Schulen mit mehr Geld ausgestattet.
It is a very hard job to convince people to stay in England.
Es sei schwierig für sie, die Leute von England zu überzeugen. Die sehen einfach nur die Vorteile. Sogar die Gemeindesteuern seien in Schottland tiefer.
It's cheaper in Scotland.
Aber nicht deshalb will Isabel Hunter, selbst wenn sie es könnte, keine offizielle Abstimmung durchführen.
We would never think about doing a referendum.
Könnten denn die Stadtteile südlich des Tweed auch abstimmen und müssten sie denn, wenn sie überstimmt würden, auch zu Schottland wechseln? Und welche Vororte gehörten noch dazu? Nein, eine Abstimmung darüber wolle sie nicht.
I would say no, there's no way we could do a referendum.
Auch Michael Ross, der sich für Schottland einsetzt, drängt nicht auf eine schnelle Loslösung. Der Friede in der Stadt sei ihm wichtiger. Und jetzt sei das Thema wegen der Bankenkrise sowieso vom Tisch. Weder England noch Schottland hätten das Geld, so eine Operation durchzuführen.
It never ever became vicious or unpleasant.
Die Debatte sei nie bösartig geworden, sagt er. Man diskutiere halt gerne vor einem Glas Bier, wie dies vor einem Rugby-Match zwischen England und Schottland ja auch üblich sei. Nein, es gäbe deswegen keinen Streit, aber viel Spaß. So werden die Bewohner von Berwick wohl auch künftig ihren Abgeordneten nach London schicken, auch wenn Schottland unabhängig wird. Aber die Debatte um die Grenzverschiebung bringt der Stadt dennoch etwas, wie Joyce Benton vom Tourismusbüro erklärt.
We did have lots of inquiries and
man habe viele Anfragen. Die Zahl der Übernachtungen sei gestiegen.
No, definitely not. It wasn't. No.
Aber nur damit das klar sei, es sei eine echte Debatte und nicht eine Idee des Tourismusbüros.
No, it wasn't anything from the tourist office.
Joe Shelberts Bericht kam aus Berwick upon Tweed. Das war's vom Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich für die heutige Sendung war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.